viel Grün. Hier zu wohnen ist ideal.
Also es ist ja terrassenförmig etwas angelegt. Und das heißt, dass also überall die Sonne hinkommt. Das ist natürlich wunderschön.
Von außen sind die Häuser nicht gerade schön, gerade weil die nicht renoviert wurden. Aber wenn man das in Verhältnis setzt, wie ruhig es ist und eigentlich auch doch recht zentral, die kleinen Gärten dabei, eigentlich kleine Einfamilienhäuser, gut Reihenhäuser, aber es ist schon eine hohe Lebensqualität. Sehr viel Grün, die Nidda in der Nähe.
Das sind Bewohnerinnen einer architektonischen Utopie, die Realität wurde. Sie leben in der Frankfurter Römerstadt. Wie ein schmales, hellgraues Band ziehen sich Flachbauten am Ufer der Nidda entlang. Klare Linien, flache Dächer, einfache Fensterreihen. Das Grün der Vorgärten hat die strenge Geometrie an einigen Stellen überwachsen. Die angegrauten Fassaden könnten mal wieder einen frischen Putz vertragen. Ende der 20er Jahre strahlten die Wohnwürfel in reinem Weiß. Damals war die Römerstadt eine architektonische Revolution. Eine von 7 Siedlungen, die der Architekt, Stadtplaner und Stadtbaurat Ernst May mit einem Team von Spezialisten zwischen 1925 und 1930 in Frankfurt am Main entworfen und realisiert hat. Das neue Frankfurt hieß dieses Großprojekt des sozialen Wohnungsbaus in der Aufbruchsstimmung der neuen Weimarer Demokratie. Gebaut wurde mit einfachen Formen und der Vision von einem besseren Leben. Ernst May in einer Aufnahme von 1964.
Ich habe damals als großes Gesamtkonzept zunächst die Notwendigkeit gefunden, die Stadt aufzulockern, in übersehbare Einheiten zu gliedern. Es ist das der Begriff, der auch heute im Städtebau international anerkannt ist. Er geht unter dem Namen Auflockerung der Städte. Ich habe dann an der Peripherie der Stadt große neue Siedlungen geschaffen und auch schon damals größten Wert darauf gelegt, die Verbindung zwischen Wohnen und Landschaft herzustellen. Es genügt nicht, gute Grundrisse zu schaffen, sondern die Grundrisse müssen auch in ein gutes Wohnklima eingelagert sein. Und unter Wohnklima versteht man eben eine Umgebung der Wohnung, die den Menschen das Leben an der betreffenden Stelle sympathisch, menschlich erscheinen lässt.
Frankfurt wird zur Großbaustelle. An den grünen Rändern der Stadt entstehen die weißen Wohninseln der Moderne. Es sind Reihenhäuser in Zeilen, mit flachen Dächern, manche haben Dachterrassen. Licht, Luft, Mensch und Natur sollten sich hier verbinden. Grün- und Gartenflächen sind großzügig mit eingeplant. Jedes Haus hat einen Garten. Die Mietwohnungen haben die Form kleiner Häuser, zweistöckig. Die Räume sind hell und lichtdurchflutet, das war neu. Von 1925 bis 1930 werden 4.000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut, 15.000 insgesamt. 11% der Stadtbevölkerung ziehen um ins neue Frankfurt. Ernst Mays Utopie? Eine soziale Architektur und optimale Lebensbedingungen schaffen für eine neue demokratische Gesellschaft. Gleichheit, Transparenz, Gemeinschaft, das sind die Werte hinter der Großbaustelle. May ist der Motor des Projekts. Politisch wird es getragen vom sozialdemokratischen Bürgermeister Ludwig Landmann. Für die Umsetzung holt May Unterstützung. Er sammelt ein Kollektiv renommierter Architekten, Gartenbauer und Designer um sich. Martin Elsässer, Margarete Schütte-Lihotzky, die Niederländer Marz Dahm und Ferdinand Kramer. Ferdinand Kramer hatte gerade das Bauhaus verlassen. In Frankfurt entwirft er für die Siedlungshäuser seriengerechte Türklinken, Sitzbadewannen, Öfen und Möbel. Seine Frau Lore Kramer, Designhistorikerin und lange Professorin an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, erinnert sich an die Aufbruchsstimmung im Frankfurter Hochbauamt.
Es ging nicht nur darum, jetzt jedem ein Dach über den Kopf zu schaffen, sondern ein kulturelles Leben in dieser Stadt zu ermöglichen. Es ging also nicht nur jetzt darum, Wohnungen zu bauen, sondern es ging darum, dass man auch Schulen baute, Gemeindehäuser, aber dafür war nachher das Geld nicht da, aber das war in dem Programm drin. Und die Wohnungen sollten nach dem neuesten Komfort ausgestattet sein, Elektrizität haben oder auch Gas- und Radioverbindung, was damals sehr neu war, sensationell neu war. Ich habe Interviews gemacht mit Bewohnern in einer Hellerhof-Siedlung und da sagte mir eine der Bewohnerinnen, eine alte, die als ganz junge Frau dort eingezogen war, sie hätte sich gefühlt wie eine Millionärin, sie wäre Arbeitertochter gewesen, sie hätte alles eingebaut vorgefunden.
Ernst May wurde 1886 in Frankfurt geboren. Er studierte in Darmstadt, München und London Architektur. In England lernte er bei dem Architekten Sir Raymond Unwin die Idee der Gartenstadt kennen. Licht, Luft, Grün und soziales Leben sollen sich in den neuen Arbeiterstädten verbinden. Als May 1925 nach Frankfurt berufen wird, hat er bereits vorher die Idee von der Trabantenstadt entwickelt. Die Wohnungsnot ist akut. Im Zentrum der Altstadt mit ihrem Fachwerk und engen Gassen mangelt es an Hygiene. Arbeiterfamilien leben in dunklen, engen Mietskasernen. Andere finden vorübergehend Unterkunft in ausrangierten Eisenbahnwaggons an den Rändern der Stadt. Mit den dezentralen Siedlungen will May die wuchernde Verstädterung in den Griff bekommen. Wanderbaustellen entstehen. Die Architekten setzen auf vorgefertigte Bauteile, variieren Einheitsgrundrisse, das spart Kosten und Zeit. Stahlbeton und Betonplatten waren die neuen Materialien, erinnert sich Lore Kramer.
Nun waren auch die technischen Lösungen nicht immer perfekt, denn diese jungen Architekten hatten gar keine Möglichkeit für ihre Plattenfabrikation, die sie ja auch eingesetzt haben, nun die Technik voll zu testen. Und da gab es natürlich Baufehler. Und außerdem haben die jungen Architekten damals auch nicht für die Ewigkeit bauen wollen, sondern sie wollten für diese akute Not wollten sie bauen. Und aber darüber hinaus sollte in den Siedlungen ein Wohnklima entstehen. Und es sollten kulturelle Möglichkeiten geschaffen werden in der Stadt für alle Bewohner.
Über das Bauen für das Existenzminimum wurde diskutiert. Platz sparen war notwendig. Der neue Wohnraum wurde außen und innen präzise durchgeplant. Jedes Detail war Teil eines großen Ganzen. Funktionalität war Programm.
Es gab natürlich auch Menschen, die sagten, mein Gott, die Wohnungen sind so klein, da passt mein ganzes Mobiliar jetzt nicht rein. Aber das war natürlich auch die Idee der jungen Architekten und Designer. Sie wollten wegkommen von diesen Wohnzimmer- und Salongarnituren und dergleichen oder auch den Imitationen dieser großbürgerlichen Welt, sondern wollten praktische, kombinierbare, variable Möbel entwickeln, leicht und auch leicht zu reinigen, leicht zu benutzen, die eben auch die Bewohner anregen sollten, ihre Wohnungen und ihre Einrichtungen selber zu gestalten. Also im Grunde Ideen, wie sie IKEA in großem Ausmaß jetzt realisiert.
Funktional, billig, bequem. Das Leben sollte komfortabler werden, auch für die Frauen. Die praktische Idee war eine kleine Arbeitsküche, die serienmäßig in die Häuser eingebaut wurde. Die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky hat sie entworfen. Ernst May holte die Kollegin 1926 nach Frankfurt. Die Architektin im Alter von 93 Jahren.
May hat mir das geschildert, enthusiastisch, was er alles da für große Aufgaben hat. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und als ich ankam dort, das Erste, was May mir gesagt hat, war, ich möge mich mit den Grundrissen beschäftigen und im Zusammenhang mit Rationalisierung der Hauswirtschaft. Und das war so der erste Anfang der Frankfurter Küche.
Mit Linien und Pfeilen auf dem Papier kämpft Margarete Schütte-Lihotzky für die Emanzipation der Frau. Auf Skizzen zeigt sie den kürzesten Weg vom Herd zum Essplatz, vom Essplatz zur Spüle. Mit Stoppuhr und Zentimetermaß misst sie jeden Schritt, jeden Handgriff. In der ersten Einbauküche der Architekturgeschichte soll die moderne Frau Zeit und Wege sparen.
Also das Erste war mal die Entscheidung, machen wir Wohnküchen oder nicht. Das sind ja alles bauliche Entscheidungen gewesen, nicht nur Einrichtungs- oder Möbelfragen. Wir sind von der Wohnküche damals abgekommen, denn die Wohnküche ist ja entstanden eigentlich aus der Bauernküche und aus der Ersparnis an Brennstoff, wenn die Menschen in der Küche wohnen, das war sehr wichtig, nach dem Krieg, dann sparen sie Wärme. In Frankfurt aber haben wir schon elektrisch oder Gas gehabt. Da kam diese Ersparnis nicht in Frage. Infolgedessen haben wir gesagt, richtiger ist eine kleine Arbeitsküche, die aber mit dem Wohnraum so verbunden sein muss, dass der Weg von, weiß ich, Arbeitstisch in der Küche oder vom Herd zum Esstisch durfte nicht länger wie 3,50 Meter sein.
Auf 7 Quadratmetern fügen sich passgenau Einbauten aus Holz und industriell gefertigte Formteile zusammen. Ein schmaler Gang führt zum Küchenfenster. Rechts und links gibt es Einbauschränke und Hängeschränke, blau lackiert. Eine Kochkiste soll Strom sparen. Ein Kühlschacht sorgt durch die direkte Verbindung zur Außenluft für haltbare Speisen. Auch eine Dunsthaube ist vorhanden. Heute ist die Frankfurter Küche ein Architekturbegriff und Ausstellungsobjekt im Frankfurter Historischen Museum. International genießt das neue Frankfurt Bewunderung. Bei den alten Frankfurtern stößt es jedoch auf Skepsis.
Der Frankfurter Spießer, der Kleine, hatte natürlich von vornherein größten Verdacht gegen alles, was noch nicht da gewesen war, was nicht alt oder historisch überliefert war. Und so mussten wir uns diese Dinge langsam erkämpfen. Ich hielt unzählige Vorträge, da es mir darauf ankam, das Verständnis der Menschen für diese Arbeit zu wecken. Und wenn ich etwas als ein besonderes Verdienst meiner Mitarbeitertätigkeit in Frankfurt am Main betrachten darf, ist es die Tatsache, dass damals der Städtebau zu einer Volksarbeit wurde.
Beim Anblick der Flachdächer rümpfen nämlich viele Frankfurter die Nase. Die Dachdecker fürchten um ihr Handwerk.
Die Dachdecker zum Beispiel, die wollten mich verhauen und riefen eine Versammlung ein mit dem ausgesprochenen Ziel, mich dort zu verprügeln. Es war mir das vermittelt worden. Ich ging in die Versammlung, stellte einen Stuhl vor mich, um auf den Nahkampf gerüstet zu sein.
Ernst May ist unbeschadet davongekommen, dank seiner rhetorischen Fähigkeiten. Auch die Finanzierung ist umstritten, denn die Stadt Frankfurt setzt auf die Selbstbeteiligung der Neumieter. Zum anderen kommt es zu Enteignungen.
Ich wurde dann als Anarchist und Bolschewist bezeichnet, weil ich den Leuten Gartenland wegnehmen musste, auf dem ihre Vätern, Großväter schon ihre Erdbeeren, ihre Radieschen gebaut hatten. Und das musste eben geschehen.
Wollten die Frankfurter vielleicht gar keine neuen Menschen werden? Ende der 20er Jahre rumort es im Stadtparlament. Hundehütten, Affenkäfige, Maikäferkisten wettern die Erstarken der Nationalsozialisten gegen das Projekt des sozialen Wohnungsbaus. Gegen Ernst May wird gehetzt. Die Flachdächer seien undeutsch. Als er 1930 aus der Sowjetunion ein Angebot erhält, dort ganze Industriestädte zu planen, geht Ernst May nach Moskau. In Frankfurt bauen die Nationalsozialisten ab 1933 an einigen Stellen seine Siedlungen weiter. Lore Kramer erinnert sich.
Genauso ging es meinem Mann. Er hatte Arbeitsverbot bekommen, einmal weil er am Bauhaus gewesen war. Er hatte eine Ausstellung als entarteter Architekt. Er war mit einer Jüdin verheiratet und seine Produkte, wie sein Kramerofen und seine Türklinken, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die wurden ungehindert weiterproduziert.
Als Ernst May in Moskau den Stalinismus erstarken sieht und auch dort erfahren muss, wie sich eine soziale Utopie in totalitäre Realität verwandelt, will er weder dableiben, noch kann oder will er nach Deutschland zurück. Er entschließt sich, mit seiner Frau und den zwei Söhnen nach Afrika zu gehen. In den 50er Jahren kehrt er nach Deutschland zurück und wird Chefplaner der Hamburger Baugesellschaft Neue Heimat. Seine Frankfurter Römerstadt aber ist als größte zusammenhängende Siedlungsanlage des neuen Frankfurt zum internationalen Baudenkmal der modernen Architektur geworden.
Ich sag's immer, wir leben halt in einem Museum und das macht die Sache ein bisschen kompliziert.
Birgit Otto lebt in der dritten Generation in ihrem Einfamilienhaus in der Römerstadt zur Miete. Seit 1977 steht die Siedlung unter Denkmalschutz. Das Baudenkmal der Moderne wird für manch einen der Bewohner im Alltag gelegentlich zur Last. Jede Änderung am Reihenhaus ist genehmigungspflichtig. Aufgesetzte Satteldächer und Anbauten sind undenkbar. Satellitenschüsseln sind tabu. Trotzdem ist Birgit Otto stolze Römerstädterin. Wenn Architekturtouristen aus Frankreich, Polen, Amerika oder Japan staunende Blicke auf die Häusereingänge der Siedlung werfen, dann steht sie gut da, mit der Originaleingangstür von 1929, lackiert in tiefem Blau.